In der neuen Folge von Der Audiobeweis diskutieren Markus Stankovic, Alfred Tater und Martin Konrad über die aktuellen Unstimmigkeiten beim ÖFB. Wie sehr schmerzt das Unentschieden in der Nations League gegen die Slowenen und stimmt weiterhin die Entwicklung beim ÖFB-Team? Dazu sprechen wir auch über die aktuelle Situation beim österreichischen Doublesieger Sturm Graz.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 242.
Ja, während der Ligapause hat sich in Österreich fußballtechnisch einiges getan. Es gilt einiges zu besprechen und ich freue mich auf eine neue Folge von Der Audiobeweis. Ich darf heute den Sky-Analyse-Experten, unter anderem auch Moderator Markus Stankovic, begrüßen. Servus Marco, hallo.
Servus in die Runde.
Ja, dazu ebenfalls mit dabei Sky-Experte Alfred Tater, sei mir gegrüßt.
Ja, ebenfalls schönen Tag.
Ja, und komplettiert wird die illustre Runde durch meinen vielgeschätzten Kollegen Martin Konrad. Servus Martin.
Ja, das Sky-Quartett. Also ich alle herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ja, und das österreichische Nationalteam kam am vergangenen Sonntag im letzten Gruppenspiel der Nations League in Wien gegen Slowenien leider nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Teamchef Ralf Rangnick meinte danach, seit ich Teamchef bin, war ich selten zufriedener. Also nach diesem Spiel, das Einzige, was nicht gestimmt hat, ist das Ergebnis. Marco, wie beurteilst du die Leistung gegen die Slowenen und wie sehr schmerzt am Ende dann doch das Unentschieden?
Es schmerzt eigentlich, wenn man gestern das Ergebnis von Serbien gesehen hat gegen Dänemark. Die Spiele haben wir gestern natürlich von meiner Wurzeln nochmal über 90 Minuten live angesehen. Ein bisschen weniger zum Glück. Alles in allem verstehe ich die Aussagen von Ralf Rangnick zu 100%, dass er sagt, er war nie zufriedener. Warum? Weil er gar keine Kritik auch zulassen möchte, weil die Mannschaft hat sehr gut gespielt, war aus meiner Sicht, hat dann im Endeffekt die letzte Seriosität im Abschluss gefehlt. Ansonsten hat die Mannschaft eigentlich das gezeigt, was sie jetzt unter Ralf Rangnick auch schon öfter gezeigt hat, eine sehr, sehr gute Leistung auch. In dem Fall hat es halt vor dem Tor, wie gesagt, der letzte Prozent gefehlt, um dann wirklich das entscheidende Tor zu machen. So ist das eben im Fußball. Also ich habe mir das mit meinem Vater zusammen angeschaut und der hat dann bald einmal gesagt, okay, das wird nicht gut gehen heute, weil das der Klassiker ist im Fußball, dass du sagst, wenn du so gut nach vorne spielst, aber im Endeffekt der Ball nicht im Netz zappelt, naja, Slowenien ist eine schlechte Mannschaft, hat uns dann bestraft. Alles in allem kann man zufrieden sein, ist aber sollte eine Lehre für die Zukunft sein natürlich, dass man da dann so den letzten Step geht und dann solche Sachen wirklich schnörkellos über die Bühne bringt.
Ja, ich darf dir verraten, ich war privat mit Freunden im Stadion, habe es auch so vorher gesagt und habe mir gleich den Unmut von meinen Habern zugezogen. Aber so ist es manchmal im Fußball. Alfred, war dir die Stimmung danach vielleicht zu positiv? Marco hat es angesprochen, der Nationalteamtrainer möchte gar keine Kritik aufkommen lassen, gab ja kaum Kritisches danach zu hören. Aber trotzdem, das Ziel war ja der Aufstieg, der direkte als Gruppenerster in Liga A der Nations League. Ist denn die Stimmung vielleicht zu positiv jetzt nach dem Unentschieden?
Naja, die Stimmung. Ich glaube, wir sollten mehr analysieren in Richtung der drei Ebenen, die für mich bei diesem Spiel gegen die Slowenen interessant war. Erstens die Ebene des Trainers oder die Sicht des Trainers auf das Spiel. Zweitens dann die Spieler selber, wie sie es gemacht haben, wo es Probleme gibt, wo es gut geht. Und drittens die Schiedsrichterleistung, da hätte ich auch eine Anmerkung. Also, wir sollten das ein wenig noch intensivieren in den noch genaueren Aspekten das untersuchen. Insgesamt natürlich darf man insofern zufrieden sein, weil man immer noch die Chance hat, in die A-Gruppe aufzusteigen mit den möglichen Aufstiegsspielen gegen eben diese Gegner, die sehr interessant sind da im kommenden März.
Belgien, Ungarn oder Serbien?
Genau, da wünsche ich mir auf jeden Fall Ungarn.
Nein.
Das hätte viele Vorteile, vor allem auch den Vorteil, dass man für klare Verhältnisse gegenüber unseren Nachbarland einmal sorgt.
Sehr schön. Gut, aber dann führ gleich aus deine Anmerkung gegenüber dem Schiedsrichter. Würde uns alle interessieren. Was hat es da deiner Meinung nach Kritisches gegeben?
Spielstand 1:0, zweite Halbzeit, Flanke in den Strafraum. Marcel Sabitzer geht auf den Kopfball und wird dann von hinten getroffen von einem Verteidiger Slowenen, ebenfalls mit dem Kopf, nämlich am Hinterkopf. Das heißt, der Verteidiger ist gesprungen, hatte keine Möglichkeit, den Ball wegzuköpfeln, weil eben Sabitzer vor ihm war. Das war also kein klassisches Duell um einen Kopfball, sondern es war ein Schlag mit dem Kopf gegen den Kopf des Gegenspielers. Ohne Chance auf einen Ball. So, jetzt frage ich euch alle in die Runde. Würde im Mittelfeld ein Zweikampf sein in dieser Richtung, wo der Spieler zu spät kommt mit den Beinen und den Fuß trifft, was wird's da geben? Ein Foulspiel. Ich verstehe bis heute nicht, warum der Schiedsrichter und auch der VAR diese Situation nicht so bewertet hat. Es war ein Foulspiel mit dem Kopf gegen einen Kopf. Das war kein Zweikampf um einen Ball. Im Sinne von, hätte auch den Kopfball bestreiten können, der Verteidiger. Nein, er hat einfach mit dem Kopf gegen den Hinterkopf von Sabitzer geschlagen und das ist ein Strafstoß. Und das hat niemand thematisiert. Deshalb, da frage ich mich, kennen sich die Schiedsrichter selber aus?
Gut, Marco, wie hast du es wahrgenommen? Wie gesagt, ich war im Stadion, ich kann mich da jetzt nicht näher dazu äußern, habe mich aber auch gewundert, weil ich mir gedacht habe, ich hätte da jetzt nicht erkannt, dass der Verteidiger den Ball gespielt hat und folgerichtig, wie Alfred sagt, muss es ja dann ein Foulspiel gewesen sein. Marco, keine Einschätzung dazu?
Na, da merkt man, dass der Alfred eben Profifußballer war, weil das sind so Sachen, wo man sagt, natürlich, es ist ein Foulspiel. Was lernt man trotzdem von Verteidigern, wenn sie dir sagen, wie man sich in der Box im Strafraum zu verhalten hat? Wenn du keine Chance auf den Ball hast, geh in den Gegenspieler rein. Und der hat das eben gemacht, geh in den Gegenspieler rein, da wird der Schiedsrichter in den meisten Fällen nicht pfeifen, wenn du die Hände weglässt und so. Und der hat das eben so gemacht. Mir wurde früher gesagt, Köpfel in seine Brust rein mit dem Kopf, weil da wird nichts passieren, weil das mit dem Kopf quasi macht. Und das in dem Fall war genau so etwas, dass der Verteidiger eben, wie der Alfred das richtig gesagt hat, der hat gemerkt, so, ich werde nicht zum Fall kommen, okay, muss ich selber ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und die Köpfel in seinen Kopf hinein. Ergo, Alfred absolut richtig. Was er sagt, Schiedsrichter, war bei allem Respekt, ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, wahrscheinlich kein Profifußballer und weiß er natürlich nicht, was da die Scharmützel sind, was man da ausbaut. Ne? In dem Fall war das eben so ein typisches, verstecktes Foul eines sehr routinierten Verteidigers, wo man in den meisten Fällen glimpflich davonkommt und keinen Foul gegen sich erhält und dementsprechend absolut richtig vom Alfred jetzt analysiert.
Martin, hast du eine Meinung dazu? Ja, wir warten schon ganz gespannt.
Ja, nein. Ich finde, man kann nicht reden. Das sind so Situationen, die können und sollten vielleicht dann auch eben anders gesehen werden. In dem Fall muss man ja sagen, dass es ja auch einen Videoschiedsrichter gibt. Mit Nyberg, einen schwedischen Champions League-Schiedsrichter auf dem Feld und mit Paul van Bokkel, einem Niederländer, einer der erfahrensten und laut UEFA auch besten Videoschiedsrichter. Also eine, hätte es natürlich da auch die Möglichkeit einer Intervention geben können. Ist ein Aspekt, sowie eben 15 Fehlpässe und 5 vergebene Großchancen.
Auch das gehört dazu.
Dass man nicht ein Tor erzielt, das gehört eben auch dazu. Also ja, alles, was ich bis jetzt gehört habe, richtig. Aber überraschend für mich dann trotzdem.
Dass die Wechsel erst spät stattgefunden haben oder was kommt jetzt?
Das können wir auch noch gleich reden. Aber überraschend für mich ist die Aussage zu sagen, er kann an dieser Mannschaft nichts aussetzen. Höre ich übrigens von vielen Trainern nach Spielen, die unentschieden ausgehen. Sorry. Wenn ich viele Großchancen vergebe, dann kann nicht alles top gewesen sein. Weil der Sinn des Spiels ist ja, ein Tor zu erzielen. Also ich tue mir immer schwer, wenn jemand sagt, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben übrigens sehr oft wirklich. Immer dann, wenn es halt nicht vom Ergebnis her passt. Natürlich muss man einen Vorwurf machen. Die Mannschaft hätte nach 60, 65 Minuten höher als 1-0 führen müssen. Dann ist es egal, was danach passiert. So war es aber nicht egal. Dann hat man gefühlt, gespürt, ich glaube auch im Stadion und auch vor dem TV-Schirm, dass der Gegner besser wird und die Österreicher nicht mehr so dominant sind. Da kann natürlich ein Gegentor passieren, ist auch passiert.
Ja, und genau in dieser Phase.
Ob man in dieser Phase
vielleicht den einen oder anderen Wechsel vornimmt, um wieder
Eigentlich vornehmen können. Ein UEFA-Pro-Lizenz-Trainer.
Aber du hast ja trotzdem eine Meinung und bist dann dabei und kennst dich ganz gut aus. Ja,
die Frage haben sich viele gestellt. Es hat um die 60. herum ein schönes Bild gegeben, wo Rangnick sich mit seinem Assistenztrainer unterhalten hat und der hat den Kopf geschüttelt. Und da habe ich empfunden, da war also über die Überlegung, ändern wir etwas? Da gab es eben offensichtlich keine Änderung, weil danach hat es auch keine personelle Veränderung gegeben. Fakt ist, manchmal, Marco, Alfred, kann man genau in solchen Situationen natürlich, wenn man sieht, wie, sage ich einmal, ein Romano Schmidt, ein Marco Arnautovic vielleicht nicht mehr bei 100% waren, aufgrund des intensiven Spiels davor, könnte man mit frischen Kräften etwas bewirken. diese frischen Kräfte, die dann gekommen sind, haben ja auch etwas bewirkt, aber da war es halt schon sehr spät in den letzten Minuten.
Ja, diese Meinung über die Wechsel, die hört man ja, egal mit wem man sich jetzt unterhält, hat jeder die gleiche Frage im Kopf, warum Spierl, warum wurde nicht gewechselt? So, jetzt habe ich im letzten Monat meine ersten Schritte im Trainerwesen gemacht, in der vierten Liga, in der Steiermark, und habe das erste Mal in die Situation gekommen, selbst als Trainer nachzudenken, und das ist irrsinnig spannend, und deshalb maße ich mir da nicht an, eine Kritik an Ralf Rangnick zu äußern, warum er nicht gewechselt hat, sondern vielmehr kann nur er das mit seinem Trainerteam beantworten, warum, weil er genau die Jungs unter der Woche gesehen hat, vor Kasachstan, nach Kasachstan, und weiß genau, warum er nicht gewechselt hat, weil dass er mehr Ahnung hat als 95% der Trainer auf dem Planeten, da sind wir uns, glaube ich, einig. Absolut. Warum er das gemacht hat, kann nur aufgrund von Daten, die er hat, eben zu den Spielern, aufgrund von Überlegungen sein, weil ansonsten mit dem freien Auge war es für uns alle klar, dass irgendwas hätte früher passieren müssen. Nur die Überlegungen von Ralf Rangnick mit seinem Trainerteam, die wissen eben nur die, und die werden sicher Argumente dafür haben, weil ansonsten ist das natürlich nicht zum Argumentieren, warum so lange gewartet wurde.
Naja, ich möchte mich ein, also dort darf ich auch meinen Senf dazugeben als Trainer.
Unbedingt, dein Senf schmeckt immer hervorragend.
Trainerdenkweise. Also wenn du 1-0 führst, und das war ja der Fall, und in meiner Karriere war das auch oft so der Fall, habe ich nie gewechselt. Weil 1-0 sagt immer, die Balance ist Richtung deiner Angelegenheit. Das Team hat das bis jetzt so gemacht, dass man führt. Jetzt hier einzugreifen, unter Anführungszeichen willkürlich, weil es keine Verletzungen gibt zum Beispiel, da musst du ja wechseln, aber wenn du es selber entscheiden kannst, dann würdest du vielleicht diese Balance aus dem Gleichgewicht bringen. Und vergessen wir eines nicht, das Tor, das Slowenien erzielt hat, war ja nicht absehbar, weil die Slowenien waren bis auch am Schluss nie in der Lage, die Abwehr oder so auszuspielen im Sinne von positionellen Angriffen, sondern das ist ausgegangen von Benz, der versucht hat, Mene anzuspielen, und der Pass ist nicht gelungen, und dann war es ein billiger Treffer, sagen wir so, ja, wo also kein Abwehrfehler in diesem Sinne war, sondern es war eigentlich ein Aufbaufehler von Benz. Daher, ich glaube, die Idee, das 1-0 über die Bühne zu bringen, und man hat ja auch gesehen, wenn ich an die Chancen von Sabitzer denke, und man hat ja nach wie vor die Möglichkeit gehabt, das 2-0 zu erzielen, und dann wäre alles entschieden gewesen. Also ich nehme niemanden in den Schutz, ich sage nur aus meiner Sicht, ein 1-0 hältst du am besten dadurch, dass du nicht wechselst.
Ja, aber jetzt muss ich schon was sagen, es geht ja nicht immer nur um Kritik, man muss diese Fragen aufwerfen, weil wenn man jetzt, Entschuldigung, Marco Fredl, wenn man das jetzt so anwendet, dann dürft ihr im kommenden Wochenende, nächste Woche in der Champions League, keine einzige, möglicherweise nicht taktische oder personelle Veränderung in Frage stellen. Also ich will damit nur sagen, natürlich kann es nur der Trainer beantworten, aber noch einmal, Fakt ist, wir haben gesehen, dass Slowenien ab der 65. Minute mehr vom Spiel hatte, mutiger wurde, die Österreicher nicht mehr so dominant waren, und dann ist das aus meiner Sicht das Normalste der Welt, dass man darüber diskutiert. Sind alle noch bei 100%iger Frische? Wie gut sind die Ersatz- und Wechselspieler, die Alternativen? Gibt es Möglichkeiten? Es gab ja dann die Wechsel, allerdings erst nach dem Ausgleich. Dann könnte ich jetzt durchaus sagen, ein Wimmer hat dem Spiel in den letzten 10 Minuten durchaus Frische gegeben. Und jetzt könnte ich dann daraus schließen, vielleicht hätte er das auch schon in den 20 Minuten vorher.
Definitiv. Und wir werden
das muss erlaubt sein, weil sonst können wir eigentlich...
Auch Martin, deswegen sitzen wir hier und diskutieren darüber. Das ist das Schöne im Fußball, und es gibt, glaube ich, mehr als 8 Millionen österreichische Teamfans oder irgendwie so. Fakt ist, dass es für die ÖFB-Auswahl sportlich im März 2025 dann mit den Playoffs und dem Aufstieg in Liga A weitergeht. Mögliche Gegner haben wir jetzt schon gehört. Schottland, Belgien, Ungarn oder die Serben. Die Auslosung dazu erfolgt am Freitag, den 22. November, also diesen Freitag. Marco, wie wichtig wäre es denn, wie realistisch ist es, dass der verspätete Aufstieg in Liga A der Nations League noch klappt, und warum wäre dieser auch wichtig?
Na, generell, weil Österreich sich dahin entwickelt, ganz einfach jetzt. Das war jetzt ein kleines Hopperler, sage ich mal, dass man Slowenien nicht geschlagen hat. Aber ich behaupte, alle Gegner, die da jetzt zur Verfügung stehen, sei es jetzt Ungarn, sei es Serbien, sei es Schottland, ich glaube, da muss der Anspruch von Österreich sein, dass man in diesen Spielen zeigt, das sind Gegner, die grundsätzlich Stand jetzt auf Augenhöhe sind, dass man da trotzdem besser ist. Genau aus dem Grund ist es verdammt wichtig, dass man als österreichisches Nationalteam sagt, diesem Spiel und diesen Zusatzspielen, die man jetzt hat, muss man die Oberhand beweisen, weil sonst ist dieser Fortschritt, diese Entwicklung aus meiner Sicht ein bisschen gestoppt, wenn man gegen die Mannschaften den Kürzeren zieht. Wie gesagt, Serbien jetzt gestern beobachtet, wenn man das Spiel angeschaut, sehr, sehr gut gespielt. Aber Österreich spielt irgendwie aus meiner Sicht noch intensiver, noch dynamischer als das, was einer Mannschaft wie Serbien den Zahn zieht. Ungarn, bin ich voll beim Alfred, da müssen wir besser sein. Und das sind so Spiele, wo Österreich wirklich absolut beweisen kann, soll und muss, dass man den nächsten Step gemacht hat. Weil ansonsten, ja, dann verlierst du wieder gegen die, okay, dann bleibst du wieder in dieser zweiten Gruppe. Es ist alles quasi ein Stück weit in die richtige Richtung gegangen, aber das sind so die Spiele, die dem Ganzen dann wirklich den Stempel draufdrücken, wo man sagt, so, man hat wirklich den großen Schritt nach vorne gemacht. Genau aus dem Grund ist es für Österreich ganz, ganz wichtig, dass man da weiterkommt.
Ja, perfekt zusammengefasst und auch absolut nicht unwichtig. Österreich bleibt in Topf 1 für die Auslosung der WM-Quali. Die gibt es ja am 13. Dezember in Zürich. Also Martin, da gibt es dann keinen Gegner in der Gruppe, der Spanien, Frankreich oder vielleicht auch Deutschland heißt. Ist ja auch nicht unwesentlich, aber ein bisschen Glück war dann auch dabei für die Mannschaft von Ralf Rangnick. Aber ist natürlich ganz wichtig, in Top 1 zu sein für die WM-Qualifikationsauslosung.
Ja, auch nicht England, auch nicht andere Top-Nationen. Na, natürlich ist das gut, weil ja nur der erste Fix bei der Weltmeisterschaft ist und für die Zweitplatzierten geht es in den Playoff, wo insgesamt 12 Zweitplatzierten sind plus 4 aus der Nations League, die noch dazukommen. Also 16 Mannschaften kämpfen dann um 4 Plätze. Also quasi spielen ein Achtelfinale und ein Viertelfinale und die 4 Besten bleiben eben dann übrig und kommen auch zu WM. Also es ist nicht einfach und so wird es einfacher, weil man natürlich einen Top-Gegner nicht in der Qualifikation hat. Aber ich sage jetzt gleich, um zurückzukommen auf die Nations League, es wird trotzdem schwierig für Österreich, weil ich sage nur, wenn man zweimal gegen Slowenien 1-1 spielt, gegen Norwegen einmal gewinnt und einmal verliert, jetzt in der Nations League im Herbst. Solche Gegner warten dann auch in der WM-Qualifikation. Ich will damit nur sagen, es wird nicht einfacher. Und deswegen bin ich auch nicht der Meinung, wie viele, die sagen, ich weiß nicht, wie großartig diese Nationalmannschaft ist. Ja, wir haben gegen durchschnittliche Mannschaften 5 von 12 möglichen Punkten geholt. Das ist Fakt. Ich glaube, wir müssen einfach festhalten, diese Nationalmannschaft mit diesem Teamchef kann an guten Tagen, wenn alles passt, jeden Gegner schlagen. Die Europameisterschaft gegen Niederlande kann aber auch jeden Tag gegen viele Gegner auf Augenhöhe ganz normal verlieren, wie gegen die Türkei bei der Europameisterschaft, wie gegen Norwegen in Norwegen, kann eben auch zweimal unentschieden spielen gegen Slowenien. Wenn das der Anspruch ist, dann ist es okay. Aber ich verstehe nicht ganz die Ergebnisse auf der einen und diese unglaubliche Euphorie auf der anderen Seite. Also für mich passt das irgendwie im Moment überhaupt nicht zusammen. Noch einmal, gute Mannschaft, viele Möglichkeiten, aber wir reden ja teilweise so, als ob diese Mannschaft kurz vorm Europameistertitel war und alles zerschießt. Ist nicht der Fall. Wir sind in der Division B Zweiter geworden. Der Vorgänger von Ralf Rangnick ist Erster geworden. Damals übrigens die Gegner Rumänien, Nordirland und Norwegen und ist Erster geworden und aufgestiegen. Ja. War halt Corona, keine Zuschauer, alle waren unzufrieden. Aber jetzt sind alle zufrieden. Man kann der Mannschaft nichts vorwerfen. Man wird Zweiter hinter Norwegen. Okay,
ist halt gut. Das eine ist die Spielweise, das andere, Alfred, das wissen wir, sind die Ergebnisse und die sind am Ende des Tages im Fußball das Wichtigste. Ist die Euphorie, wenn ich das überhaupt so bezeichnen darf, aber Martin hat sie gerade passend zusammengefasst, ist dir da zu viel positive Stimmung, auch was die Entwicklung betrifft? Oder stimmt der Weg weiterhin unter Ralf Rangnick?
Ich glaube, dass man bei Analysen nicht sich von Euphorie oder Emotionen leiten sollte, sondern vom Verstand. Mit klarem Blick darauf, wie sieht die Struktur der Mannschaft aus und was ist sie zu leisten imstande. Und da habe ich ja schon des Öfteren gemeint, die Nations League sollte man dafür verwenden, für die reguläre Qualifikation, die dann jetzt ansteht für die WM26, sich sozusagen ein Bild machen, wie oder wo ist es nötig, sich zu verbessern. Und da hätte ich einige Ansätze. Ein Beispiel, linker Verteidiger. Da haben wir Alexander Brass momentan, der, wie wir wissen, ja in seiner Sturmzeit und jetzt teilweise bei Hoffenheim nicht so, aber bei Sturm schon, weiter vorne agiert hat. Warum? Weil er immer ein aggressiver Spieler war in Richtung Gegenpressing oder Pressing überhaupt, wie man so sagt. So. Der wurde jetzt allerdings nicht eingesetzt, nur in Kasachstan, nicht im Rückspiel. Im Rückspiel Philipp Mähne. Und da fällt mir sofort etwas auf. Ich habe das insofern sehr schade gefunden. Philipp ist ein sehr guter Verteidiger, aber als linker Verteidiger, jedes Mal, wenn die Zone nach vorne kommt, in die sogenannte letzte Drittel, und es bestünde eine Chance für eine Flanke, muss er sich den Ball vom linken Fuß zurücklegen auf den rechten Fuß und versucht dann mit dem rechten Fuß in das Zentrum zu flanken. Das heißt also, wir haben mit Philipp Wehn einen sehr guten Verteidiger, der rechts nicht eingesetzt wird, weil ich glaube, dass Bosch eigentlich einer der besten Spieler ist derzeit in der Nationalmannschaft. Auf der linken Seite aber hat er nicht den linken Fuß, um aus dem Lauf zu flanken oder in den Rücken der Verteidigung flache Pässe zu spielen. Also alle diese Dinge, die nötig sind, um im Zentrum gefährlich sind. Nein, er muss sich den Ball zurücklegen. Das heißt, ich sehe auf der linken Verteidigerposition Verbesserungsmöglichkeiten. Desgleichen sehe ich es zentral im Mittelfeld. Ja, Seiwald ist unbestritten, das glaube ich, werden wir alles unterschreiben. Nur wer ist sein Partner zentral? Ja, Konrad Leimer, seit er bei Bayern ist und nicht mehr spielt, hat ziemlich abgebaut, und man erkennt auch an der Körpersprache und an der Sprache, wie er ausgetauscht wurde. Er ist nicht auf dem Niveau, wo er zum Beispiel in Leipzig gespielt hat, wo er wirklich ein Führungsspieler war, und jetzt mittlerweile geht er mehr oder weniger unter, auch in diesem Gesamtkonstrukt. Er ist nicht ein herausragender Akteur. So, und dann gehe ich weiter nach vorne. Baumgartner brauchen wir gar nicht diskutieren. Romano Schmidt hat schöne Phasen, dann wiederum, wie Martin schon gesagt hat, nach 60, 65 Minuten war auch eine gewisse Leere da. Aber das zentrale Moment ist der Stürmer im 4-2-3-1. So, Marko Arnautović ist ein sensationeller Fußballer, aber kein Stürmer. Wir haben dort eine Baustelle, weil...
Was ist er denn sonst, Alfred?
Ja, er ist ein Freigeist. Ja, also strahlt er für dich diese unglaubliche Torgefahr aus wie ein Haaland? Jetzt, ich sage das bewusst so, weil Marco war bei Inter auch Champions League-Sieger etc. etc., hat alles Mögliche schon gewonnen und erreicht. Aber diese Gefahr, die ein Haaland ausstrahlt, die hat er nicht.
Er ist also jetzt ins oberste Regal.
Ja, wohin soll ich greifen? Soll ich runtergreifen in die Regionalliga Ost? Entschuldige, Marko Arnautović hat die meisten Länderspiele, er ist ein super Spieler, aber er ist kein Mittelstürmer.
Alfred,
bitte.
Ein Trainer im Nationalteam, wo ich mit Marko Arnautović gespielt habe, hat ihn einmal liebevoll genannt, herumhängende Spitze.
Na schön. Da haben wir mit Baumgartling aber einen fantastischen Mann, der mit Tiefgang, mit allem Tempo, mit Ball am Fuß, das perfekt macht, diese hängende Spitze auf der Zehnerposition. Aber was ich sagen will, ist, wir brauchen, um die WM-Quali durchzuführen, und als Erster, das ist jetzt der Anspruch. Ich nehme das wirklich so her. Ich nehme diese Nationalmannschaft so in die Pflicht, dass ich sage, wir müssen die Gruppe gewinnen für die WM-Quali. Da brauche ich aber Leute, die also wirklich perfekte Mittelstürmer sind. Gregoritsch ist auch ein guter Mann, das wissen wir, aber er ist auch nicht mehr, jetzt wo er bei Freiburg teilweise nicht mehr von Beginn an dabei ist, die erste Kategorie in dieser Hinrichtung. Daher, das ist auch eine Baustelle. Ja. Und Marcel Sabitzer, den muss ich auch wieder erwähnen, spielt bei Dortmund, ist höchste Kategorie in der Liga, war auch bei Manchester United angesiedelt, aber wenn er 2, 3 solche Möglichkeiten vorfindet, die er gehabt hat, dann erwarte ich von so einem Spieler, dass er auch trifft. Also der Marcel, da ist der Anspruch und das, was man von ihm eigentlich hält, auch nicht immer parallel. Daher, ohne jetzt ihn als eine Baustelle zu bezeichnen, aber es gibt Verbesserungspotenzial in diesen Bereichen. Dort, wo wir gut aufgestellt sind, ist die zentrale Verteidigung, inklusive Bosch rechts. Seiwald davor, Baumgartner, passt alles. Aber es gibt Möglichkeiten, hier Möglichkeiten zu finden, dass man
sich noch... Ja, aber danke, Alfred. Jetzt hast du es ja exakt analysiert, die Nationalmannschaft. Das bestätigt ja nur das, was ich gerade gesagt habe. Es ist eine Nationalmannschaft, die gut ist, aber die sehr viel Luft nach oben hat und die also an guten Tagen Unglaubliches leisten kann. Aber die Wahrheit ist eben, dass es in der Mehrzahl der Spiele, wie gegen Slowenien, gegen Norwegen, wie gegen die Türkei, und zwar in Pflichtspielen spreche ich jetzt davon, diese Mannschaft eben nicht immer als Sieger vom Platz geht. Das heißt, Da ist eben das, was man die veröffentlichte Meinung hat, vom Teamchef beginnend und von vielen übernommen wird, im Vergleich zu dem, was an Fakten da ist, stimmt für mich nicht überein.
Gut,
aber Marco, gibt's eine andere Meinung.
Ja, würde mich jetzt auch noch von Marco die Meinung interessieren, alles, was jetzt Alfred aufgezählt hat, auch was die etwaigen Positionen betrifft. Wie ist da deine Einschätzung dazu? Alles berechtigt, die Kritik von Alfred?
Na, so Kritik, Analyse bitte.
Das ist eine Analyse. Verzeihung, ja, Kritik ist ja auch nichts Falsches oder was Schlechtes.
Naja, Kritik ist Bewertung, Analyse ist Tatsachen auf.
Aber vielen Dank, ich wollte das gerade sagen.
Geht ich voll mit Alfred, wenn er hier die Positionen jetzt aufgezählt hat. Ich komme aber noch einmal zu dem zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Entwicklung, Euphorie, alles interessant. Man spricht immer davon, wie sich das Ganze prächtig entwickelt. Der Martin hat das auch perfekt gesagt. Im Endeffekt sind die Zahlen dann entscheidend. Im Endeffekt, welche Zahlen das, was über einen vorigen Teamchef gesagt hat, dass er die Nations League zum Beispiel gewonnen hat. Jetzt wirkt das Ganze ganz einfach mehr als Einheit. Aber erstes Beispiel, die Türkei zum Beispiel bei der Europameisterschaft, war eine große Enttäuschung, dass du gegen die Türkei verlierst. Aller Liebe und Wertschätzung, wenn du gegen Holland so eine prächtige Partie machst, dann hat es ein paar Indikatoren gegeben, die mir zum Beispiel gegen die Türkei überhaupt nicht gefallen haben, wo man gesehen hat, okay, die Mannschaft muss, was das betrifft, noch lernen. Und als Bestätigung immer dieser Euphorie, wie man es nennt, dieser Superentwicklung, gehören Ergebnisse. Und deshalb sind diese kommenden Ereignisse ein Indikator dafür, ist das alles nur super aufgesetzt, ist das alles nur super erzeugt, dass alle mitziehen und dass man sagt, so, die Mannschaft ist wieder eine, die uns begeistert oder nicht. Sprich, gewinnt man in dieser Nations League Qualifikation gegen eine Mannschaft wie Serbien, gegen Schottland, gegen Ungarn etc., wer da kommt, schafft man das? Ein Indikator. Und der zweite ist, wie bestreitet man die WM-Qualifikation? Und da hat auch der Ralf Rangnick in einer PK gesagt, wenn diese nicht erfolgreich absolviert ist, wird er nicht mehr Teamchef sein, ist auch gewissermaßen aus meiner Sicht ein Indiz dafür, dass er sich selbst daran messen wird, ist die Mannschaft, hat sie sich wirklich so entwickelt oder nicht? Weil immer wieder mal, kann jetzt grundsätzlich nur wiederholen, was die Kollegen jetzt gerade gesagt haben, immer wieder gute Phasen zu haben, gute Spiele zu haben und dann wieder einen kompletten Leerlauf zu haben, das haben kennen wir aber aus der Vergangenheit. Das heißt, dann hat man nur vielleicht gegen besondere Gegner mal besser performt. Aber wie gesagt, wenn du in Slowenien, zu Hause gegen Slowenien, jetzt nicht die vollen 3 Punkte holst, auf sich gesehen muss das die Entwicklung sein, dass du dorthin fährst und auch wenn die Spiele schwer sind, dass du immer gewinnst. Das muss der Anspruch in Österreich nationalen.
Aber das Wort Entwicklung her halt jetzt schon lange, weißt du?
Ja, aber
Anspruch. Schon so 2,5 Jahre ist der Rang schon da und wir hören immer eine Entwicklung. Jetzt korrigiert mich, Marco, Alfred, es geht ja nicht. Entwicklung. Eine Nationalmannschaft, da kann ich wenig entwickeln, weil du siehst die ja im Gefühl 40 Tage im Jahr, mehr geht ja gar nicht. Da müssen die Besten spielen, die halt in ein System passen, das ist schon klar. Da musst du erfolgreich sein, oder das ist ja keine Clubmannschaft, wo du täglich an etwas arbeiten kannst, sondern da geht es ja eher darum, sage ich einmal, ein System zu implementieren vielleicht, ja, mit Spielern, die das hoffentlich auch im Verein spielen, dadurch natürlich einen Vorteil haben, wenn sie sich dann wiedersehen. Ich glaube, dann geht es vor allem um die Einheit, oder? Dann geht es vor allem darum, dass sich die Jungs da 10 Tage gut verstehen und auch für ihr Wappen, für ihr Land etwas leisten wollen. Und jetzt höre ich mal das Wort Entwicklung, jetzt ist 2,5 Jahre, wir haben eine Europameisterschaft gehabt, war nicht bei einer Weltmeisterschaft und wollen halt jetzt zur nächsten Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Ich finde einfach, ich glaube, man muss schauen, dass das funktioniert und noch einmal, ich bin da eher sehr nüchtern, ich freue mich über die österreichische Nationalmannschaft, wenn sie gewinnt, aber ich sehe in dieser Mannschaft einfach eine gute Mannschaft, die manchmal zu tollen Dingen fähig ist, aber es ist eben nicht so, dass man das Gefühl hat, wir sind da immer knapp davor, alles zu zerlegen. Ja, das ist es eben nicht. Das ist es auch nicht und ich bin überzeugt, das wird es nicht sein. Es ist eine tolle Mannschaft, die im Idealfall sich sogar für eine WM qualifizieren kann, aber auch das muss nicht fix sein. Und die muss auch im März erst gegen einen Dritten aus der A-Liga der Nations League gewinnen, denn Schottland, Ungarn, Belgien, ja, muss man trotzdem erst einmal in 2 Spielen besiegen.
Ja, wir drücken natürlich dem österreichischen Nationalteam die Daumen und für den vielleicht verspäteten Aufstieg in die Liga A der Nations League und haben jetzt sehr viel über das Sportliche gesprochen, aber wir kommen auch nicht um die, wie soll ich sagen, Nebenthemen drumherum. Gibt ja beim ÖFB eine Strukturreform und es gibt viele Unstimmigkeiten. Am 18. Oktober wurde unter anderem die Trennung vom Geschäftsführer der ÖFB-Wirtschaftsbetriebe beschlossen und der Teamchef und die Spieler haben sich aber mehrfach deutlich für einen Verbleib von Bernhard Neuwirth ausgesprochen. Marco, es gibt die eine oder andere Stimme, die sagt, das steht dem Teamchef gar nicht zu, solch ein klares Zeichen zu setzen, auch den Spielern nicht, überschreiten da ihre Kompetenzen. Ich enthalte mich da meiner Meinung natürlich. Würde mich aber interessieren, wie du das Ganze siehst. Sind die Spieler und der Teamchef da zu weit gegangen, was ihre Kompetenzen betrifft, oder ist das für dich so alles nachvollziehbar?
Zuerst muss ich mal sagen, Bernhard Neuhold kenne ich aus meiner Zeit von U17-Nationalteam bis ganz rauf bis A-Nationalteam, ist wirklich ein Topmann, ein super Typ, charakterlich, mundlich, einwandfrei, sehr gut. Auf deine Frage zurückzukommen, was den Teamchef betrifft, kann ich mich nicht äußern, weil ich nicht in dieser Situation war, aber sehr wohl, was die Spielerperspektive und Situation betrifft, da bin ich ganz einfach der Meinung, dass der Teamchef schuld daran ist, dass sich die Spieler so äußern. Als Spieler, auch wenn wir mündige Spieler haben, wie einen Arnautovic, wie einen Sabitzer, die würden sie das niemals trauen, behaupte ich jetzt einmal, dass sie so offensiv rausgehen. Sabitzer hat gesagt, wir sind auf dem Platz ungemütlich, wir sind es aber auch abseits des Platzes. Das ist nur, wie der Häuptling das vorgibt, so bin ich da auch drin. Das heißt, die Spieler agieren eigentlich nur so, wie es der Teamchef vorlebt. Und der Teamchef ist hier sehr offensiv, der spricht sich sehr für Bernhard Neuhold aus. Warum? Da bin ich zu weit weg, kann ich nicht sagen. Aber die Spieler gehen insofern aus meiner Sicht zu weit, weil sie sich in Sachen einmischen, die grundsätzlich die Spieler jetzt auf dem Platz nicht unbedingt beeinträchtigen beziehungsweise irgendwie negativ beeinflussen sollten. Das heißt, hätte Ralf Rangnick sich nie so geäußert, wird von den Spielern gar nichts geben für der Situation. Da bin ich mir sicher, das würde intern mit dem Teamchef abgehandelt werden. So ist das jetzt natürlich ein irrsinniges Trara, was dem österreichischen Fußball überhaupt nicht gut tut, was ein ganz blödes Bild auch auf den ÖFB wirft. Also von dem her, die Spieler agieren, noch einmal gesagt, jetzt so, weil der große Häuptling, der Trainer, das so vorlebt nach außen hin.
Alfred, dies also die Meinung des ehemaligen Spielers Marko Stanković. Und jetzt ist es ja auch so, dass es dann doch den einen oder anderen Schlagabtausch gegeben hat. Ralf Rangnick hat sich nach dem 1:1 Unentschieden gegen die Slowenen klar in Richtung des ÖFB-Präsidenten Klaus Mitterdorfer geäußert, meinte unter anderem, der Präsident und ich haben seit 10 Wochen, also seit der Präsidiumssitzung, null Kontakt, gar keinen. Deshalb habe er sich auch schon sehr gewundert, dass Mitterdorfer sagt, die beiden hätten ein gutes, enges und auch vertrauensvolles Verhältnis. Der ÖFB-Präsident meinte daraufhin, es hat unter anderem am 5. November in einem Wiener Hotel ein rund 1,5-stündiges Gespräch gegeben. Also der sieht das Ganze anders. Wie beurteilst du jetzt diese ganze Geschichte, diese Aussagen von Ralf Rangnick? Denkst du, dass es vielleicht sogar am Ende eingehend den ÖFB-Präsidenten treffen wird, dass er sagt, ja, das ist der Machtkampf, oder Machtkampf will ich jetzt gar nicht sagen, diese Diskussionen, diese Unstimmigkeiten sind mir einfach zu viel, ich trete zurück, oder was dürfen wir da jetzt erwarten?
Naja, der gordische Knoten ist aktuell, glaube ich, ein gutes Beispiel. Da muss man mit dem Schwert durchschlagen. Und das Schwert heißt in dem Zusammenhang die Struktur des österreichischen Fußballbundes. Und die hat ja jetzt der Präsident ja angestoßen, will er verändern. Und das heißt also, dass die mächtigen Landespräsidenten dann fast keine Macht mehr haben, außer sie sind vielleicht im Aufsichtsrat dabei, der dann sozusagen nur den CEO, diesen Mann oder diese Frau, weil mittlerweile wird ja auch eine Frau dafür gehandelt, diesen sozusagen als Aufsichtsrat und Gegenpol gegenübersteht. Daher diese Strukturveränderung betrifft den ganzen Fußball eigentlich, vom Amateurfußball, den die Landespräsidenten eigentlich lenken und leiten, bis hin eben zu diesem ganz oben im Bereich, zur Cash-Cow des ÖFB letzten Endes, weil die einzige im ÖFB, die Geld verdienen, ist eigentlich die Nationalmannschaft. Das heißt, dort muss eigentlich das Wichtigste geschehen, dass man dort eine klare Struktur hat und Zuordnungen, wer etwas zu sagen hat oder nicht. So, und jetzt haben wir einen Teamchef, Ralf Rangnick, der quasi einer Person immer einer war, der voran weggegangen ist. Das war schon zu Beginn seiner Karriere in Deutschland, dann später in Österreich mit Salzburg und auch bei Leipzig etc. Das heißt, es ist einer, der sagt, was er sich denkt und wie er etwas interpretiert und wie er etwas bewertet. Insofern glaube ich, dass diese Sache, die da jetzt schwelt, sehr bald bereinigt werden muss, damit auch wieder Sportliches mehr in den Vordergrund rückt als Personalien innerhalb dieser zukünftigen Strukturen oder der jetzigen Strukturen. Das können aber nur die jeweiligen Proponenten und das ist eben einmal auch das Präsidium des ÖFB. Und da bin ich gespannt, ob man bald einmal für klare Verhältnisse sorgt.
Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und Martin, für viele Fans ist die ganze Geschichte ja gar nicht wirklich nachvollziehbar, wie weit oder wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wer trägt dann die Schuld, dass es so weit gekommen ist? Wie schwierig ist die ganze Situation und wie kann das am Ende dann noch gerade gebogen werden?
Zunächst einmal nur zum Alfred. Der Aufsichtsrat ist nicht der Gegenpol zum CEO, sondern der Aufsichtsrat hat eine entscheidende Funktion. Der bestellt den CEO, also den Vorstandsvorsitzenden. Und der Vorstandsvorsitzende oder der Vorstand ist eben auskunftspflichtig im Aufsichtsrat. Insofern haben die Aufsichtsräte, und das ist in jedem Unternehmen so, eine besondere Bedeutung. Und das werden auch in Zukunft die Verbandspräsidenten haben. Zu Recht, sage ich nur. Der Österreichische Fußballbund ist ja auch der Vertreter von 100.000 Amateurspielern. Ja, also das ist ja nicht irgendwas. Und das wird auch in Zukunft so sein. Und ich finde jetzt den Vorstoß vom aktuellen ÖFB-Präsidenten, dies nach Jahrzehnten zu ändern in eine moderne Struktur, für höchst an der Zeit. Insofern fragt man sich natürlich, warum das erst jetzt ist. Aber jetzt soll es kommen. Das ist nur zum einen. Das heißt, der Aufsichtsrat wird auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen. Der Unterschied ist nur, darunter gibt es operativ tätige Vorstände, die dann den Rest zu verantworten haben. Sprich, wer wird Teamchef zum Beispiel? Ja, nur als Beispiel zu nennen. Oder wer hat eben verschiedene Funktionen in einem Verband mit 100 Mitarbeitern? Das ist das eine. Das andere ist, was Ralf Rangnick betrifft, oder die Situation zwischen den beiden. Also entweder muss ja der eine lügen oder der andere, was die Zusammenkunft betrifft. Weil ich meine, wenn sie zwei Leute treffen, dann können sie sich meistens erinnern, dass sie sich getroffen haben. Also deswegen, das ist eigentlich nicht würdig, muss ich sagen, weder von Mitterdorfer noch von Rangnick, so ein Spiel. Das zweite ist, was sich da, wie es der Marco zu Recht gesagt hat, zum Spieler, aber auch der Rangnick herausnehmen, muss ich schon sagen, das geht nicht. Ja, niemand von uns kann sich aussuchen, wer der Vorstand von unserem Unternehmen ist. Und Ralf Rangnick kann ja sich bewerben als Sportgeschäftsführer. Ralf Rangnick kann sich bewerben als ÖFB-Präsident. Dann kann er das alles entscheiden. Er ist Teamchef, hat eine Aufgabe, die ist ganz klar geregelt und seine Interviews im Moment gehen sehr oft in eine andere Richtung. Ich glaube, die Aussage, wie die Nationalmannschaft gespielt hat, ist ja genauso abzulenken von den Themen, dass es vielleicht sportlich nicht immer nur alles so ist, wie er es sich gerne wünscht. Und das finde ich, ist einfach nicht korrekt. Ich glaube, da hat er sehr weit den Bogen überspannt und unterschätzt auch die Macht des ÖFB-Präsidiums. Denn Fakt ist, der Ball wird weiterrollen. Egal wer spielt, egal wer trainiert, das ist immer so. Also da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Auch in Zukunft wird es den ÖFB geben und die Nationalmannschaft. Ich finde, da muss man schon vorsichtig sein und auch eine gewisse Demut haben. Und weil das angesprochen wurde vom Alfred, ja, in der Tat, Ralf Rangnick in der Geschichte, er war ja sehr oft der Anti-Held, der eben revolutionär ist und der dann immer gegen das Establishment, möchte ich fast sagen, gegen die Funktionäre kämpft. Das hat begonnen in den 90ern, wo er seine ersten Versuche als Trainer gehabt hat in der Regionalliga in Deutschland bei Reutlingen. Das war später in der deutschen Bundesliga, in seiner ersten Zeit bei Schalke, bei Hannover, bis hin sogar zu Hoffenheim. Mit Dietmar Hopp hat er sich überworfen, weil er, wie Hopp gesagt hat, in einem E-Mail eine Wortwahl verwendet hat, die nicht akzeptabel war. Dann war er zwei Tage später nicht mehr Trainer auf der TSG Hoffenheim. Übrigens, und jetzt haben wir wieder diese Wortwahl. Also insofern ist schon die Frage, was er bezweckt und was er damit vor allem auch glaubt. Denn noch einmal, es geht darum, eine Struktur zu eruieren, ob das die richtige oder die falsche Person ist. Ich möchte nicht beurteilen, aber ich glaube, jeder muss wissen, in welchem Bereich er tätig ist, wofür er auch Verantwortung zu übernehmen hat. Und das heißt nicht, dass er um eine Meinung gefragt werden kann. Man hatte den Eindruck, dass hier die Mannschaft und der Trainerstab sagen, nur mit dem und mit keinem anderen. Ja, ich glaube, das steht ihnen nicht zu.
Naja, so muss ich kurz jetzt sagen, ganz sowas nicht. Ralf Rangnick hat nur betont, also einen gleichwertigen Ersatz braucht es dann nicht, weil dann kann er ja gleich bleiben. Wenn, dann braucht es einen besseren und den sieht er aktuell nicht.
Ja, aber stell dir vor, jetzt kommt ein neuer
Sportgeschäftsführer. Ich sage nur, was du gesagt hast.
Nein, ich sage, es kommt ein neuer Sportgeschäftsführer, weil es geht ja auch um den nächsten Tag. Ja, man muss ja in die Augen schauen, wie wir können. Es kommt ein neuer Sportgeschäftsführer, der wird ja vielleicht auch kommen. Im Übrigen, Bernhard Neuert ist ja nicht Teammanager, sondern er ist ja der Geschäftsführer.
Wirtschaftsbetriebe.
Und genau. Und es gibt ja einen eigenen Teammanager. Er hat nur mit der A-Nationalmannschaft sehr viel zu tun gehabt, mit weiteren Kollegen. Aber angenommen, jetzt wird diese Position neu besetzt. Wie geht's denn dem Neuen? Zum Beispiel, wenn Sebastian Brödel werden sollte oder vielleicht ein nicht so bekannter. der startet ja schon mit einem Malus, wenn man quasi schon hört, es geht ja nur mit dem anderen, der andere hat das so super gemacht. Ich finde das auch nicht okay. Ja, noch einmal, es gibt Entscheidungen, die werden getroffen. Wir hinterfragen jetzt auch nicht, warum Rangnick nicht wechselt und im weitesten Sinne, sondern akzeptieren das und warum er zum Beispiel einen Spieler einberuft und diesmal keinen anderen Spieler einberufen hat. Ist auch seine Entscheidung. Und so ist es okay. Also ich finde nur, man muss schon auch, glaube ich, auch akzeptieren, dass es verschiedene Rollen in einem Unternehmen und in dem von einem Verband gibt. Punkt.
Marco, hast du noch eine Meinung dazu? Ich meine, lösen werden wir diese ganze Thematik heute ohnehin nicht. Das versteht sich von selbst. Aber wie denkst du, wird das Ganze jetzt dann noch weitergehen? Es gibt ja dann diesen Freitag gibt es ja dann die nächste Sitzung sozusagen, da wird Ralf Rangnick nicht dabei sein und dann die Woche drauf noch einmal. Wie denkst du, wird die ganze Geschichte jetzt weitergehen?
Ja, angenehm wird es definitiv nicht. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, das, was der Martin jetzt gesagt hat, ist tritt den Nagel auf den Kopf, auch Präsident und Teamchef. Was ist das für ein Verhältnis? Und was hat das für Außendarstellung dann auf dem ÖFB und wie geht es dann innen auch zu? Das heißt, es wirkt für mich so von den Aussagen auch von Teamchef jetzt speziell, dass er überhaupt nicht zufrieden ist und überhaupt kein Freund des Präsidenten ist und dadurch mit aller Macht gegen dessen Entscheidungen vorgeht. Es ist so meine Aufnahme der ganzen Situation von außen, weil ich bin auch nur ein Fan des Nationalteams, der sich das Ganze anschaut und liest und die ganzen PKs verfolgt natürlich, dass das gerade ein Bild hergibt, was völlig konträr zu dem ist, was wir davor gesprochen haben mit da ist jetzt gerade wieder Entwicklung, Euphorie und das Ganze im Endeffekt schaut es aus, als würde der eine gegen einen anderen kämpfen und der eine schaut, dass er sein Standpunkt, sein Standing verbessert, vielleicht auf Kosten des anderen und wie es dann ein Miteinander dann in Zukunft gehen wird. Dann jetzt, wie das Ganze jetzt dargestellt wird, wirkt es fast so, als gibt es das de facto nicht, das Miteinander zwischen den beiden. Das heißt, das ist jetzt gerade das Spannende und das ist das, was Fragezeichen aufwirft und uns jetzt auch diskutieren lässt und aus meiner Sicht da völlig unnötig nach außen getragen wurde. Sowas aus meiner Sicht, wenn man das intern anbringt und intern kann man sich äußern und Kopf werfen im Rahmen natürlich, wenn man miteinander spricht, aber immer diese Flucht nach vorne, nach außen hin, in die Öffentlichkeit, das Ganze über die Medien auszutragen. Für uns natürlich ein gefundenes Fressen, sage ich jetzt einmal, dass man darüber diskutiert. Aber wem bringt es was? Ist sich da keinen Gewinner an der ganzen Thematik? Überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich kann immer nur die Spielersache ansprechen. Ich behaupte, die Spieler hätten das in so einer Form nie und nimmer gemacht. Ich kenne sehr viele persönlich. Boah, das ist eher was, wo man sagt, okay, wir die Mannschaft mit Teamchef gegen Mitteldorfer, so wirkt es auf mich jetzt gerade persönlich als komplett Außenstehender.
Ja, es ist sehr schade. Und du machst ja natürlich auch damit angreifbar, wenn nämlich dann die Ergebnisse nicht passen, dann gibt es natürlich schnell, wenn die sagen, na ja, schau, aber da unsere Meinung. Ich sage nur, nicht, dass ich mich da anschließe, ich finde es generell schade, dass einfach plötzlich dann andere Themen da sind, obwohl es eh in dem jeweiligen Bereich genug zu tun gibt. Das wollte ich damit.
Ja, und am Ende ist bitte, Marco.
Was Spieler sich betrifft, es kann dann das Argument kommen, ja, man wünscht sich ja Spieler, die eine Meinung haben. Ja, aber um das, was auf dem Spielfeld passiert, da bin ich der Meinung. Also da bin ich voll bei Martin, ihr Trainer gehabt, den habe ich nicht anschauen können, aber du musst sie anschauen, ich kann nicht bestimmen, wer mein Trainer ist. Ich kann nicht bestimmen, wer mein Präsident ist, auch wenn er teilweise habe ich Präsidenten gehabt, wo ich mir gedacht habe, pistonarisch, du hast sicher noch nie gekickt und willst mir was über Fußball erklären, das muss ich akzeptieren. Das ist ein Fakt, auf dem Spielfeld, da brauche ich natürlich Spieler, die richtig vorangehen, die zeigen, die haben wir auch. Aber wie gesagt, jeder muss eben aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht wissen, was sind meine Kompetenzen, wo darf ich mich einmischen, wo soll ich meine Meinung äußern und wo ist sie, wenn, dann intern zu äußern. Dass man sowas als Spieler intern äußert, das ist wieder was anderes. Das ist auch was, wo ich sage, das gehört dazu, zu gestandenen Spielern. Nach außen hin bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass man das nach außen hin bringt.
Ja, und manch ein Fan wird sich dann wieder mal am Ende des Tages sagen, beim ÖFB geht's wohl nicht ohne Streitigkeiten. Wer auch immer daran jetzt Schuld hat, das werden wir heute dann auch in dieser Folge des heutigen Podcasts nicht mehr lösen können. Und manch einer denkt sich auch, ja, wie geht's bei Sturm Graz weiter? Die Zeit verfliegt schon wieder. Aber dieses Thema möchte ich dann trotzdem noch kurz aufmachen. Der langjährige und überaus erfolgreiche Trainer Chris Hilzer folgt dem bisherigen Geschäftsführer Sport Andi Schicker zur TSG Hoffenheim in die deutsche Bundesliga. Der Wechsel ist durch, wissen wir, es während der Ligapause sozusagen durchgewunken worden. Nimmt auch seine beiden Co-Trainer Deutschl und Hölzl sowie ab Dezember Athletik-Coach Angela Mit. Paul Beiduch, der wurde ja von der TSG bereits zuvor als technischer Direktor von Sturm geholt. Marco, du warst zuletzt in Graz, hast viele Interviews geführt, bei der Verabschiedung von Christian Ilzer vor Ort mit dabei gewesen. Wie schwierig ist die derzeitige Situation beim österreichischen Doublesieger? Müssen sich die Sturmfans Sorgen machen?
Na, das glaube ich nicht. Sorgen machen definitiv nicht. Warum? Es ist eingespielt, es sind sehr viele Automatismen in dem, was Christian Ilzer der Mannschaft in 4,5 Jahren beigebracht hat mit seinem Trainerteam. Es gibt jetzt de facto keine Spielerwechsel. Das heißt, die Spieler, die da sind, die wissen genau Bescheid, was passiert. Spannend wird es werden, wenn die erste Transferphase kommt, wenn der eine oder andere Spieler den Verein verlässt, neu dazukommen. Wie wird das neue Trainerteam? Stand jetzt ist es Jürgen Säumel mit Michi Madl und Sagan Duran. Wer weiß, ob die weiterbleiben? Das entscheidet dann der neue starke Mann. Das wurde auch natürlich kommuniziert. Wie wird das dann weitergehen? Dann wird spannend. Die Spiele jetzt, bin ich felsenfest der Meinung, dass sie in diese Richtung weitergehen werden, dass sie jetzt in den letzten verbleibenden Spielen alles verlieren. Das kann ich mir partout nicht vorstellen. Das ist, der Besitzer steht nicht auf dem Platz, der hat die Arbeit davor gemacht. Spannend wird es eben, wie gesagt, dann ab Winter, was passiert, wenn alles quasi neu ist, was die Personen betrifft, die eine Vorbereitung führen, die Transfers abwickeln. Das ist eben die Frage. Was für mich spannend ist, jetzt gerade, da wurde Jürgen Säumel jetzt mit seinem Trainerteam installiert. Und es kamen immer wieder die gleichen Meldungen. Es gibt eine Trainingsmappe, die von Christian Ilzer und dem Team erstellt wurde. Das heißt, die Abläufe, Prinzipien und alles sind da enthalten. Und was ich mir nur wünsche, ist, dass Jürgen Säumel trotzdem, auch wenn es nur kurze Zeit ist, eine gewissermaßen seine eigene Note einbringt. Weil sonst kannst du eigentlich jeden hinstellen, so blöd und so frech das vielleicht klingen möchte. Ne? Also gestern war ich beim ersten Training unter Jürgen Säumel. Absolut spannend zu beobachten jetzt, sehr viel Wind drinnen, sehr viel Dynamik, sehr viel Emotionen drinnen von allen Beteiligten, was bis jetzt auch war.
Ja, Manis Zakaria war dabei.
Da bin ich sehr gespannt, weil der hat unter Jürgen Säumel eben für Sturm 2 gespielt und das sehr, sehr gut vorbildlich verhalten. Ob der die Chance dann kriegt, Emir Kalic, das ist einer, was ich behaupte, ohne es zu wissen, was immer wieder Gewinner gibt unter solchen Veränderungen, der mit Sicherheit jetzt lohnt die Richt, dass er seine Möglichkeiten bekommt, der eigentlich als Linksverteidiger geholt wurde, der, wo man ausgehen konnte, dass er schneller mal spielen wird. Der hat unter Christian Ilzer wenig Möglichkeiten bekommen, weil ihm gewisse Sachen nicht gepasst haben. Diese Veränderungen wird es geben. Alles in allem, Sturm Graz stand jetzt bis Winter, gibt es überhaupt keinen Grund zu Sorge, Bedenken und danach, wer weiß, ob es Sorgen geben muss. Vielleicht wird es auch besser, das ist natürlich klar, das ist nichts. Aber die Gedanken, die sich ein Sturmfan machen kann, sind jene, wie geht es am Winter weiter, weil da natürlich Neues und Neues ist immer was gewisses Unbekanntes. Also kann in beide Richtungen gehen. Aber wie gesagt, das im Jahr 2024 behaupte ich, wird Sturm ziemlicher Sicherheit auch voll im Kurs bleiben.
Ja, Alfred, denkst du, dass Interimstrainer Jürgen Säumel auch eine langfristige Option für ganz oben bei Sturm werden kann, vorausgesetzt, er holt jetzt in den kommenden Wochen 5 Pflichtspiele, sind es ja noch bis zur Winterpause, die richtigen Ergebnisse?
Nein, das denke ich nicht. Und zwar deshalb, weil ja ein neuer Sportgeschäftsführer installiert wird auch. Das heißt, das ist ja jene Personalie, die sich dann auch den Trainer aussucht. Den Trainer, den er dann für richtig hält, um das Projekt Sturm weiterzuführen. Und das Projekt Sturm besteht ja darin, wie wir wissen, auch unter Andi Schicker war das so, mit Verkäufen auch die nötigen Einnahmen zu haben, dass man immer auch dann finanzielle Mittel hat, um ein Team aufzustellen, das wieder ganz vorne mitspielt und sich vielleicht sogar für die Champions League qualifiziert, das ihn auf sich gesehen ja schwieriger werden wird, weil Österreich in der 5-Jahres-Wertung abgerutscht ist und jetzt schon nicht mehr dann 2 dabei haben wird, sondern der Meister muss sogar wieder Qualifikation spielen für die Champions League. Also zusammengefasst, der neue Sportchef, sozusagen der Geschäftsführer Sport, wird genau das im Blick haben, was von der Sturmseite, von der Präsidentenschaft etc. vorgegeben wird, nämlich Spieler so zu verbessern, zu entwickeln, wie man sagt, ich sage nur verbessern, und in die Auslage zu stellen, damit man dann diese Spieler gewinnbringend veräußert, weil sich für eine Champions League wieder zu qualifizieren für die Ligaphase wird schwierig. Das heißt, ein gehöriger Batzen Geld fällt dann weg. Das heißt, man muss innerhalb des Kaders dann für das sorgen, was ich gesagt habe, Einnahmen zu lukrieren. Und wie man es bei Salzburg sieht, wird das immer schwieriger, wenn man keine internationalen Erfolge vorweisen kann, dass man dann vielleicht diese Spieler, die talentiert sind, dann auch sozusagen veräußern kann, weil ja mittlerweile viele Clubs in Europa diese Denkweise auch haben. Daher ist man nicht mehr, hat man nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal, das ja lange Salzburg hatte. Und es hat Sturm eben auch diesen Weg eingeschlagen. Das heißt, für mich wird spannend sein, inwieweit dann der neue Geschäftsführer Sport genau diese Ideologie nachverfolgen wird.
Ja, da stimme ich nur gleich zu, was der Marco und der Alfred gesagt haben. Also 2024, die 5 Spiele, da kann sogar manches noch besser sein. Ich sage Stichwort Hartberg, da kommt noch ein neuer. Bitte?
Stichwort Champions League-Resultate kann auch besser werden.
Champions League kann praktisch noch besser werden, was die Resultate betrifft. In der Meisterschaft, man ist ja Tabellenführer. Ich sage nur, auch Hartberg hat man gesehen. Da war eine Basis da, da brauchen wir nicht weiter diskutieren. Die hat Markus Schopp gelegt, da kommt ein neuer Trainer, der vielleicht nur ein paar Menschen eine neue Ansprache gibt. Und dann flutscht es auch. Aber auch dort, wie in Hartberg, wird es bei Sturm so sein. Spannend wird es kommendes Jahr 2025. Nämlich eben, wenn es Transfers gibt, wenn Spieler gehen, neue Spieler kommen, vielleicht auch eine Systemänderung, eine leichte ist oder eine Adaptierung, die auch schon unter Gesicht sein in einzelnen Phasen des Spiels gegeben hat. Das wird dann spannend sein. Und vor allem auch, was der Alfred anspricht, im kommenden Sommer, der zweiten Transferphase, auch wie es weitergeht. Sturm hat nicht die Einnahmen im Stadion wie die anderen größeren Clubs in Österreich, weil das Stadion nur gemietet ist. Eine Champions League Teilnahme ist keine Sicherheit, noch dazu, wo nächstes Jahr der Meister Playoff spielen muss. Und drittens, Transfers in der Höhe von 10 bis 20 Millionen, die Sturm in den letzten Jahren 2-3 Mal gemacht hat, sind auch keine Sicherheit. Das heißt, die Einnahmen sind offen, Ausgaben sind aber enorm, das kann ich jetzt schon sagen. Sturm hat viele Angestellte mittlerweile, mehr als je zuvor. Und Sturm hat natürlich auch mehr Ausgaben, weil natürlich auch die Begehrlichkeiten gewachsen sind. Das heißt, es wird ein spannendes Jahr 2025. Da ist die Personalie Sportgeschäftsführer besonders in der Verantwortung. Aber Alfred, das muss man vielleicht noch ergänzen, es ist keine One-Man-Show, denn die Trainerbestellung ist beim SK Sturm so geregelt, dass es zwar einen Vorschlag gibt vom Sportgeschäftsführer, die Entscheidung hat sich aber der Aufsichtsrat der ausgegliederten Profigesellschaft, also allgemein hin der Vorstand, ausbedungen. Das heißt, die Bestellung von Ilzer wurde dann vom Vorstand akzeptiert und beziehungsweise auch durchgeführt. Das heißt, auf Vorschlag von Andreas Schicker. Genauso wird es in Zukunft sein. Der neue Geschäftsführer wird einen Trainer vorschlagen, Jürgen Sommer vielleicht, oder eben einen anderen. Und dann gibt es schon die Möglichkeit zu sagen, machen wir oder machen wir nicht. Alles andere, wie sein Assistent heißt, ob der Spieler X oder Y kommt für 500.000 oder ob er verkauft wird, da hat er relativ freie Hand mit seinem Geschäftsführerpartner Thomas Teppich, der ja für die wirtschaftlichen Angelegenheiten zuständig
ist. Ja, ganz kurz, Martin, ja, weil du jetzt sehr oft gesagt hast, der neue Geschäftsführer Sport, da gibt es ja auch den einen oder anderen Fan, der sagt, warum dauert denn das alles so lange? Das war doch absehbar, dass Andi Schicker irgendwann den Verein verlässt, dann in weiterer Folge auch Christian Ilz, ob das jetzt gemeinsam mit Andi Schicker sein muss oder musste, sei auch dahingestellt. Aber für den einen oder anderen wirkt der Sturm etwas zu zögerlich,
sagt weil die Entscheidung eine schwierige ist, weil wir genau gerade gesprochen haben, es geht um die kommenden Saisonen, um die kommenden entscheidenden Phasen für diesen Verein, der ja auf einer schwierigen Phase trotzdem ist. So schön der Erfolg ist, Double zu haben, Champions League zu spielen. Die Frage ist, in welche Richtung gehe ich? Mache ich so weiter, habe aber nicht die Garantie, dass es auch immer finanziell so funktioniert und habe aber dann auch möglicherweise ein finanzielles Problem, was man bei einem Banker von Christian Jauch, glaube ich, ausschließen kann. Das heißt, ich muss aber auch schauen, oder hole ich mir jemanden, der, sage ich mal, bodenständiger ist und auch weiß, mit den Gegebenheiten umzugehen, oder hole ich mir jemanden, der sehr groß denkt. Ja? Also es ist keine einfache Entscheidung und deswegen war man vielleicht nicht hundertprozentig darauf vorbereitet oder in der Hoffnung, dass, wie es geplant war, Andreas Schicker erst im Dezember nach Hoffenheim wechselt, dann hätte man dieses Prozedere etwas ruhiger, dann hätte Schicker noch alles für den Jänner vorbereitet. Dann wäre eigentlich auch diese ganze Personaliensituation jetzt eine andere gewesen. So, und jetzt ist aber der Trainer auch noch weggekommen. Jetzt hat man plötzlich viel mehr Probleme, als einem lieb ist, oder sagen wir es mal so, viel mehr Aufgaben. Und deswegen ist es also nicht so einfach, weil man auch weiß, dass diese Entscheidung eigentlich sitzen muss. Und es gibt dann jetzt noch 2, 3 Namen. Sie kommen aus Deutschland. Und dann wird es möglicherweise in diesen Tagen den neuen Sportgeschäftsführer geben. Die Möglichkeit ist ja, dass sein Assistent, so wie bei Schicker Peiduch, ja dann ein Österreicher ist. Da wird immer wieder Tino Wabra genannt. Das heißt, damit man auch den anderen Teil abdeckt. Aber selbst da ist der Sportgeschäftsführer natürlich auch in der Ziehung und kann sagen, naja, aber ich hätte gern vielleicht einen Vertrauten, der mir loyal ist. Also es sind wirklich spannende Entscheidungen, die da anstehen, und die sind nicht so einfach, weil die sollten diese Entscheidungen ja dann auch in den nächsten Jahren auch Gültigkeit haben für den Club, der im Moment dann wirklich auch die richtige Strategie wählen muss, dass es sowohl sportlich als auch wirtschaftlich in den kommenden Jahren für den SK Sturm passt.
Marco, ich glaube, du wolltest noch etwas dazu sagen?
Na, vor allem jeder Fan in Graz fragt sich das eigentlich. Okay, Andi Schicker war im Februar schon im Ausland ein Thema, war im Sommer schon ein Thema, jetzt ist er weg. Da fragt man sich natürlich, man muss doch wie bei Spielern das berühmte neumodische Wort Schattenkader, muss man schon zwei, drei Anwärter im Petto haben. Das hat der SK Sturm, das hatte er im Sommer. Da sind wieder ein, zwei natürlich dann abgesprungen, weil sie andere Aufgaben angenommen haben. Man muss aber eines beachten und nicht vergessen, der SK Sturm muss Nachfolger für zwei Architekten finden, die das Stadion in Graz Spiel für Spiel gefüllt haben, die dem Verein wieder Titel gebraucht haben, und das ist eine richtige Aufgabe. Und dort lasse ich mir als Vereinsführung auch lieber ein, zwei Tage länger Zeit, als dass ich wen nehme, wo ich noch immer nicht auf 100% der Meinung bin, so, die werden, die sind super für uns. Der SK Sturm hat jetzt zwei ganz, ganz wichtige Entscheidungen zu treffen. Dass man sich da vielleicht jetzt den einen oder anderen Tag länger Zeit lässt, das ist für mich dann im Endeffekt doch, wenn man sich länger damit befasst, absolut nachvollziehbar. Was der SK Sturm aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht jetzt schon sehr, sehr richtig gemacht hat, war, Jürgen Säumel als Interimstrainer mit Michi Madl zu bestellen. Ich nehme jetzt bewusst diese beiden Namen in den Mund. Warum? Beides Steirer, beides waren Kapitäne des SK Sturm und beide bei den Fans sehr, sehr hoch angesehen und waren Fanlieblinge. Vor allem jetzt der Jürgen Säumel. Der Jürgen als Kapitän, das war mein erster Kapitän beim SK Sturm. Das war eine absolute Ikone auch, möchte ich vorher sagen, bei den Fans damals, wie er sich präsentiert hat, was der für einen Zugang zu den Fans hat, was der für Leistungen auch gebracht hat. Das heißt, man hat Andi Schicker und Christian Nitzer zwei Steirer gehabt. Das ist ja für einen SK Sturm Graz noch einmal was Schöneres, wenn man mit steirischen Personen solche Erfolge feiert. So, jetzt wissen wir, der neue starke Mann, Geschäftsführer, wird einmal kein Steirer. Das kann man, glaube ich, jetzt schon mal so sagen. Das hört man raus, das wird eher einer sein, der aus Deutschland kommt. So, das ist einmal von Haus aus jemand, wo die große Fanbase in Graz mit Sicherheit einmal, ich will nicht sagen, distanziert ist, aber der muss sich jetzt einmal richtig beweisen. Jetzt hat man aber in der Zwischenzeit geschafft, dass Jürgen Säumel auf der Bank sitzt, wo die Fans von Beginn an jetzt einmal mit offenen Armen dastehen und sagen, hey cool, der Jürgen ist unser Trainer, jetzt war Kapitän bei uns, hat Großartiges für den Verein schon geleistet. Das heißt, da hat man jetzt einmal eines gemacht, dass man jemanden bringt, der sich absolut mit den Fans identifiziert, mit dem Umfeld, und das Umfeld auch mit ihm. Das heißt, da ist jetzt einmal richtig gehandelt worden, und da würde ich mir persönlich wünschen, dass auf der Trainerbank in Zukunft, also ich wünsche dem Jürgen Säumel, dass er das jetzt so gut macht, um den neuen Stadtmann dann zu überzeugen, dass er auch bleibt, weil das auch für diesen Verein, bei dem ich selber 4,5 Jahre gespielt habe, weil das einfach gut dazu passt, dass jemand ist, der sich mit dem Umfeld auch 100% sofort identifiziert und das sich nicht aneignen muss, sondern das sowieso in sich.
Ja, wunderbar zusammengefasst, würde ich sagen. Also eines ist fix, es gibt aktuell viele spannende Themen, die den österreichischen Fußball betreffen. Wir verfolgen das alles weiterhin mit großem Interesse und freuen uns dann, wenn es am kommenden Wochenende mit der 14. Runde in der Admiral Bundesliga weitergeht. Der heutige Podcast, Alfred, der geht jetzt leider zu Ende. Hätte noch gerne mit euch weiter diskutiert. War hochinteressant.
Alfred, was mich interessiert, Alfred, warst du kein Thema beim SK Sturm in irgendeiner Funktion?
Abwarten, Martin.
Ah, die große Unbekannte.
Ja. Oder vielleicht dann bei Blau-Weiß Linz, wenn Gerald Scheiblinger wechselt, aber der hat ja bekannterweise keine Freigabe bekommen für seinen Wechsel in die Schweiz zu Grasshoppers Zürich. Also wir werden das alles weiterhin mit großem Interesse verfolgen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Markus Stankovic. Vielen Dank. Alfred Tater und Martin Konrad. Für, wie gesagt, eine äußerst interessante Gesprächsrunde. Danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann in Bälde wieder. Also macht es gut.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen angelangt. Am kommenden Wochenende steht die 14. Runde in der Admiral-Bundesliga an. Danach folgt unter der Woche wieder die Champions Europa und Conference League. Am Dienstag sehen Sie unter anderem das Auswärtsspiel der Salzburger in Leverkusen live und exklusiv bei uns auf Sky. Und einen Tag später folgt zum Beispiel der Kracher FC Liverpool bekommt es mit Real Madrid zu tun, ebenfalls zu sehen auf Sky Sport Austria. Und am Donnerstag gibt es dann noch das Auswärtsspiel des LASK in der Conference League bei Banja Luka. Dazu auch viele weitere Spiele aus der Conference League und Europa League. Wir freuen uns bereits auf die nächste internationale Woche, wie auch die Spiele aus der heimischen Liga, der deutschen Bundesliga und Premier League. Ich darf mich an dieser Stelle für heute von Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.